Das Fest, wo alles gegrillt wird, was nicht bei drei auf dem Baum ist. Bei so einem schönen Wetter, was soll man auch zu Pfingsten anders tun? Ein Grillfest, der Pfingstochse und die Grillwürstchen und all diese Dinge, wozu feiert man Pfingsten? Dafür hat man dann 2 Tage Zeit. Natürlich ein Stückchen Spott. Was ist Pfingsten? Pfingsten, das Fest, wo, tja, was auch immer. Was wird da, was ist da, was tut sich da, Pfingsten? Pfingsten, das Fest, der Moment, wo Gott seinen Geist ausgießt und wo wir als Christen nachdenken über das, was der Geist Gottes tut und wie er wirkt und wie er handelt und wie er in uns verändert. Und im Alten Testament sind ja häufig, im Neuen natürlich auch, aber auch im Alten Testament gibt es dann Situationen, an denen man sehr schön deutlich gemacht bekommt, was das heißt, wenn der Geist Gottes an uns wirkt und wie er uns verändert. Und wie der Geist Gottes Menschenherzen bewegt und Dinge zusammenfügt und voranbringt und nicht nur ein Grillfest hat. Was machst du, was machen wir, wenn es schwierig wird? Wenn man mal jenseits von Bibel und Neuem Alten Testament überlegt, in einer Ellenbogengesellschaft, wer an schwierigen Situationen sich nicht durchzusetzen weiß, der ist relativ schnell verloren. Der hat nicht die Möglichkeit, sich durchzusetzen, der hat nicht die Möglichkeit, Leitungsfunktionen zu übernehmen, klare Kante zu zeigen bei Problemen, bei Widerständen, bei Schwierigkeiten. Man muss sich durchsetzen, man braucht Durchsetzungsfähigkeit. Und wenn es eben manchmal auch mit Gewalt ist, wenn es hart auf hart kommt, dann immer mal wieder die Brechstange zu benutzen. Es muss ja vorangehen, Zeit ist Geld, wir haben keine Zeit zu warten. Und wenn es sich nicht von alleine tut, dann muss man eben etwas nachhelfen. So ist das eben. Ist das nicht unser Lebensstil häufig oder wenn wir in der Geschäftswelt gucken, derjenige, der sich durchzusetzen weiß, der kriegt den Zuschlag, der kriegt den Job, der kriegt die Leitungsfunktion, alle anderen, die anders funktionieren, funktionieren nicht richtig. Was macht man in so einer Gesellschaft? Sonst kommt man doch zu gar nichts. Im Alten Testament gibt es eben diese Geschichte von Serubabel. Er war der Enkel des letzten Königs von Juda. Jojachin war sein Vater, sein Großvater, geboren selber im Exil an der Spitze der Rückkehrer. Von den Persern hatte er und die ganze Rückkehrertruppe die Erlaubnis bekommen, Jerusalem wieder aufzubauen, die Mauer, die Stadt, den Tempel, all das. Aber je länger, je mehr sie arbeiteten und dort aufbauten, desto größer wurden die Widerstände. Und irgendwann kommt der Moment, da kommt das ganze Ding zu einem Erliegen. Da geht's nicht weiter. Und dann kommen da schon diese Fragen, Überfälle der Nachbarn, der Bau stockt 18 Jahre, Mut und Bereitschaft der Rückkehrer ist auf Null gesunken, man lässt alles fallen, man lässt alles liegen. Die Phase der Begeisterung ist vorbei. Kommen da nicht einem leitenden Zweifel, wenn Gott uns diesen Auftrag gegeben hat, dann müsste es doch vorangehen. Oder aus dem Volk kommen entsprechende Fragen. Dein Vater, das war noch ein Kerl. Dein Großvater war noch ein richtiger König. Aber du schaffst nicht mal diese paar Steine dieser zerstörten Stadt wieder aufzubauen, den Tempel zu richten. Du müsstest doch jetzt mal, wer hat eigentlich die Verantwortung hier in diesem Sauhaufen? Kommen dann nicht solche Fragen auch an denjenigen, der jetzt die Verantwortung hat? Du müsstest doch jetzt mal so richtig durchgreifen. Dein Vater hätte ich schon, ein Großvater, der hat. Und dann ist da vielleicht auch diese Frage an sich selber. Müsste ich jetzt nicht mal so richtig alle Widerstände aus dem Wege räumen? Diejenigen, die die Bibel lesen, wissen, welcher Text jetzt kommt aus dem Propheten Sacharja. Nicht durch Heer oder Gewalt, sondern durch meinen Geist soll es geschehen. Ja, was heißt denn das? Müsste man nicht, damit es wirklich vorangeht, mit Gewalt den Leuten deutlich machen, wo es längs geht? Müsste man nicht den Nachbarn zeigen, wo der Hammer hängt? Müsste man nicht da wirklich mal durchgreifen? Der Prophet Haggai hat ja auch schon gemahnt, ihr selber habt schon schöne Häuser und das Haus des Herrn lässt ihr wüst und brach liegen. Also der Prophet selber hat uns doch ermutigt und ermahnt, da jetzt mal etwas stärker und etwas deutlicher was zu tun. Zacharja 4, 6 bis 10. Da sagte er zu mir, so spricht der Herr zu Zerubbabel. Nicht durch Gewalt und Kraft wird es geschehen, sondern durch meinen Geist, spricht der Herr, der Allmächtige. Wer bist du, großer Berg, vor Zerubbabel? Du wirst zur Ebene werden. Dann wird Zerubbabel den Schlussstein einsetzen, und zwar oben in das Gewölbe, den Schlussstein, der alles zusammenhält. Und das Volk wird jubeln, sei gesegnet, sei gesegnet. Und ich erhielt eine weitere Botschaft vom Herrn. Zerubbabel hat den Grundstein dieses Tempels gelegt und er wird ihn auch vollenden. Dann werdet ihr erkennen, dass der Herr, der Allmächtige, mich zu euch gesandt hat. Denn wer hat die kleinen Anfänge verachtet? Sie alle sollen sich freuen, wenn sie den Schlussstein in Zerubbabels Hand sehen. Man müsste doch mal so richtig durchgreifen. Wann muss man so richtig durchgreifen? Wann lässt man es lieber bleiben? Ellenbogengesellschaft. Der Tempel, den Tempel zu bauen, Jerusalem wieder aufzubauen, die Mauer fertig zu machen, Wohnhäuser zu bauen, all das sind ja wichtige und notwendige Dinge. Also muss man doch alles tun, damit das vorangeht. Da kann man doch nicht. Zerubbabel lässt alles laufen. Sein Vater hätte jetzt schon längst und sein Großvater sowieso. Wenn Gott wirklich wollte, dass wir diese Stadt wieder aufbauen, dann würden wir nicht die Steine schleppen, sondern dann würden die Engel des Himmels kommen und uns Steine schleppen. Was alles in solchen Situationen an Gedanken in einem auftaucht, wenn Gott wirklich wollte, dann würde er dies und jenes und hier und da und so weiter und so weiter. Nicht durch Heer oder Gewalt. So eine Situation, vielleicht kennst du so eine Situation genauso, bei dir zu Hause, bei deinen Kindern, vielleicht im Geschäft mit deinem Chef oder vielleicht bist du selber der Chef und wirst immer wieder aufgefordert, richtig durchzugreifen, weil so geht's ja gar nicht. Klar zu sagen, wo der Hammer hängt. Wie nahe ist uns das, gerade bei Zerubbabel, der wahrscheinlich wirklich verglichen wird mit Großvater, der so richtig König war und sein Vater, der in der schwierigen Zeit überlebt hat und ihn gezeugt hat. Dein Vater hätte jetzt aber gesagt und getan und gemacht. Wie nahe ist uns das? Wenn man Gottes Reich baut, Gottes Stadt baut, sich an Gottes Maßstäbe zu halten, an seine Art und Weise die Dinge anzugehen, das fällt uns manchmal schwer. Ist es nicht auch so, der Zweck heiligt die Mittel? Das ist doch richtig, die heilige Stadt Gottes wieder aufzubauen, den Tempel, da wo Gott unter uns wohnt. Und da muss man doch alles dafür tun, dass das geschieht. Jedes Mittel ist recht, der Zweck heiligt die Mittel. So ein bisschen hier und da Verschnitt, Hauptsache der Tempel steht wieder. Sind das nicht Worte, die in uns sehr nahe sind? Du musst dich mehr einsetzen, durchsetzen. Entmutigung. Gott sendet zunächst einmal immer seine Leute dahin, wo etwas zu tun ist. Wo entweder Trümmer liegen oder Widerstände sind oder Leute nicht so richtig wollen oder wie auch immer. Wenn Gott dich dahin senden würde, wo nichts zu tun ist, wo es alles von alleine geht, wird das geschehen? Braucht Gott dich da? Er wird dich immer senden an eine Stelle, wo es wirklich was zu tun gibt. Wo Dinge zu bewegen sind, wo du Sachen verändern kannst und musst. Da, wo es von alleine geht, da braucht er dich nicht. Also wirst du immer in Situationen hineingesandt, die irgendwann auch Schwierigkeiten, Widerstände, Probleme, Gegner, Feinde, alte Steine, die man nicht richtig bearbeiten kann, weil sie schon ein paar zerstört worden sind, nicht genügend Mörtel vor Ort, all solche Sachen. Wenn man sich das vor Augen hält, dass Gott, wenn er dich gebraucht und wenn er sein Reich durch deine Hand bauen möchte, dann wird er immer dich dahin geben, wo du mit Dingen zu tun hast, die so noch nicht richtig sind, wie Gott sich das denkt. Deswegen hat er dich dahin gesendet. Und dann wird man immer wieder auch mal in die Grenzen seiner Möglichkeiten kommen und auch diese inneren Fragen haben oder vielleicht verglichen werden mit dem Vater oder dem Großvater oder was auch immer. Und wenn wir den gewählt hätten zu irgendwas, dann hätte er schon längst dies und jenes. Widerstände. Die Kräfte im Volk Gottes sind offensichtlich aufgerieben, aufgezehrt, entmutigt. Es klappt nicht so, wie man braucht, wie es will. 18 Jahre liegt der Bau. Ja, weil die Feinde zu viele waren. Unsere Kräfte sind zu wenig, unsere Feinde sind zu viel. Ich habe es mir ganz anders vorgestellt, viel einfacher vorgestellt. Müsste Gott nicht seine Engel senden? Warum ist kein Engel da? All solche Gedanken sind immer wieder da. Die Faszination des Negativen, die Spirale nach unten. Wir haben uns zu viel vorgenommen. Erweckung passiert nicht so, wie wir uns das denken. Beten wir nicht schon lange für Mühlheim? Es hätte schon längst. Und dann werden Kirchen um uns herum verkauft. Ob man an dieser oder jener Stelle im Privaten oder im Geschäftlichen, für die Gemeinde oder wie auch immer, solche Gedanken tauchen immer wieder auf. Also muss man lernen, damit umzugehen. Menschen, die entmutigt sind, wenn man hier an dieser Stelle mit Gewalt, du musst mal endlich Leute, die sowieso nur sehen, dass alles dunkel ist und das geht immer nur nach unten und so weiter, denen kommst du mit Gewalt, das bringt nichts. Ihnen mit Druck zu begegnen und von hinten Druck zu machen und wehe dir, die gehen nur noch tiefer in irgendeine dunkle Situation, in die Spirale nach unten. Das bringt nichts. Leute, die entmutigt sind, denen zu drohen, das bringt nichts. Abstand von sowas zu nehmen, das ist wichtig. Durch meinen Geist soll es geschehen. Das ist Gottes Methode. Und doch, der Heilige Geist wird nie irgendwann Mauersteine schleppen. Das muss uns ja auch deutlich sein. Und er hat es auch nicht getan. Am Ende sind die Israeliten dann doch diejenigen, die den Tempel bauen. Und Zerubabel hat es geschafft. Herodes hat es nachher ausgebaut. Am Anfang war es vielleicht noch ein bisschen klein, aber sie haben es geschafft. Durch meinen Geist. Er wirkt offensichtlich an den Herzen. Nach der Pfingstpredigt in Apostelgeschichte 2, 37 heißt es, als sie das hörten, nämlich die Pfingstpredigt, ging es ihnen wie ein Stich durchs Herz. An dieser Stelle wirkt der Geist Gottes. Er lässt dir keine weiteren Muskeln wachsen oder, wie gesagt, schleppt die Steine selber, sondern es geht den Menschen wie ein Stich durchs Herz. Und sie fragen, was sollen wir denn tun? Wo sollen wir verändern? An welchen Stellen willst du, dass ich neu werde? Das ist die Frage unmittelbar nach der Ausgießung des Heiligen Geistes. Was sollen wir denn jetzt tun? Der Geist Gottes spricht in unser Herz hinein, verändert uns in unserer Herzenshaltung. Er lässt keine neuen Muskeln wachsen, aber er bewegt unsere innere Einstellung. Er ist ein Geist Gottes. Es entsteht die Bereitschaft, es entsteht die Frage, etwas zu verändern, etwas zu tun. Das ist der Ort, wo Gottes Geist wirkt. Manchmal hilft, dass man einen Schritt zurückgeht. Wenn man immer nur an zerstörten Steinen arbeitet, dann kann das schon mal sein, dass man immer nur unregelmäßig gebrochenes Steinzeug sieht. Wenn man einen Schritt zurückgeht, nimmt man wahr, wer hat eigentlich die Perser dazu gebracht, die Israeliten gefangen waren sie freizugeben und ihnen den Tempelschatz mitzugeben. Das war ja Gold und Silber und Kupfer. Alleine diese große Wanne ein riesiges Kupferbecken, das hätte wahrscheinlich beim Altmetallhändler ein paar hundert Euro gebracht, all solche Sachen. Dem Besiegten gibt der Sieger die Freiheit und schenkt ihm den eigenen Schatz wieder mit. An welcher Stelle geschieht so etwas? Die Israeliten haben keinen Aufstand gemacht, haben keinen Krieg angezettelt, haben keine Revolution gemacht, sind auch nicht geflohen aus Persien, beziehungsweise sie waren ja in Babylonien, aber die Perser haben Babylonien erobert, also gehörte Babylonien jetzt zu Persien. Wie ist das geschehen, dass der König Kyros auf die Idee kommt, die Gefangenen freizulassen? Den Pharao muss man noch mit Plagen zwingen. Kyros gibt sie einfach frei und schenkt ihnen den Schatz noch mit. Wo passiert sowas, es sei denn, der Geist Gottes bewegt Herzen? Das ist doch auch nicht durch Gewalt geschehen. Durch Krieg oder Aufstand oder was weiß ich was. Du musst mal richtig durchgreifen. Nein, keiner der Israeliten hat in Babylonien oder Persien, je nachdem, richtig durchgegriffen. Sie wurden, der Psalm 136 oder was, der sagt, wir waren wie Träumende. Wir wussten gar nicht, wie uns geschieht. Wir waren Gefangene und plötzlich sagt die Leute, und übrigens, ihr seid frei, ihr könnt eure zerstörte Hauptstadt wieder aufbauen, hier kriegt ihr Geld und Schatz noch mit. Wo geschieht sowas? Manchmal muss man einen Schritt zurücktreten und muss sich dann das Handeln Gottes neu vor Augen führen, wenn man nur noch die Trümmer sieht, die man jetzt aufbauen möchte. Manchmal muss man einen gewissen Abstand gewinnen. Manchmal muss man auch Pause machen. Vielleicht nicht 18 Jahre lang, aber zurücktreten von dem, loslassen. Man muss die Dinge Gott in die Hand legen, wenn man selber nicht mehr die Kraft hat und sich vergegenwärtigen. Sag mal, wie sind wir eigentlich in die Situation hineingekommen? Gott hat uns hierher geführt. Er hat Dinge bewegt, die man durch Gewalt nicht bewegt. Wir haben es nicht durch Krieg oder Gewalt geschafft, sondern Gott hat Herzen bewegt. Nicht durch Gewalt oder Macht soll es geschehen, sondern durch meinen Geist. Zunächst einmal heißt das Wirken Gottes, Gott verändert mein Herz. Gott verändert meine Blickrichtung. Ich nehme wieder wahr, wo Gott gehandelt hat und wo er handelt. Vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat. Vergiss nicht, was er in deinem Leben schon bewegt hat. Welche Wegstrecken er dich geführt hat, geleitet hat, dann kannst du auch neu sehen, warum die Situation, in der du heute stehst, vielleicht so verfahren ist oder du weißt den nächsten Schritt nicht, einen Schritt zurückgehen, zu schauen, wie Gott gehandelt hat bis hierher. Durch meinen Geist, da kann man natürlich die Fragen stellen, was ist denn Geist Gottes? Wer ist denn der Geist Gottes? Ich habe so ein paar Thesen aufgeschrieben, vielleicht sind sie hilfreich, darüber mal nachzudenken. Der Heilige Geist ist eine Person, er ist nicht nur eine unpersönliche Kraft. Es geht nicht darum, dass man irgendwie eine besondere Kraftwirkung in sich verspürt, sondern es ist eine Person, die anfängt, zu mir zu reden, zu berufen, Dinge aufzuschließen. Das heißt, das Leben mit dem Geist Gottes berührt Fragen der Unterordnung, der Nachfolge, der Herrschaft, der Ausrichtung. Nicht, dass man wie in einer Pille dann plötzlich mehr Kraft bekommt und dann, wie gesagt, ein doppelter Muskel wächst oder so irgendwas, sondern es ist eine Frage der Unterordnung. Herr, ich ordne mich dir unter, du sollst die Türen öffnen, denn da und da und da hast du das ja auch getan. Den Kyros, den persischen König, ich weiß nicht, wie du das gemacht hast, aber dem hast du so ein verrücktes Herz, so einen verrückten Gedanken gegeben und dann hat er uns den Tempelschatz auch noch mitgegeben. Tausende von Euro. Ich weiß nicht, wie du das gemacht hast, also wirst du mich auch aus dieser Sackgasse herausführen. Ich traue dir das zu. Im Exil habe ich auch geweint und ich wusste nicht, wie du uns hier herausführen wirst, also wirst du uns jetzt auch weiterführen. Der Heilige Geist ist eine Person. Also hat das Ganze mit Unterordnung zu tun, mit Bekehrung, mit Hinwendung, mit dem, dass ich mit ihm rede und sage, ich spreche dir mein Vertrauen aus, Herr. Ich weiß zwar nicht wie, aber ich weiß, dass du es machst. Der Heilige Geist wirkt eigenständig. Er verherrlicht Christus. Er dient dem Reich Gottes. Also wenn ich frage nach dem, was tut der Heilige Geist? Wie wirkt er? Dann ist das die Zielvorgabe. Er wird immer Christus verherrlichen. Also das, was in Impulsen in dir ist, kann man immer prüfen daran, dient das zur Verherrlichung Jesu oder dient das zur Verherrlichung deiner Person? Das ist ein wichtiger Maßstab, schon das Geistwirken zu entscheiden, zu entdecken, wo handelt er und wo nicht. Der Geist Gottes wird immer das Reich Gottes bauen und dem Reich Gottes dienen. Also die Impulse, die du in deinem Herzen hast, bauen die das Reich Gottes oder stehen sie dem Reich Gottes eher im Wege? Auch ein wichtiger Maßstab. Ist das, was Gott in dir wirkt, etwas, was Gott in dir wirkt? Oder nur ein lautes Reden deiner Bequemlichkeit? Der Wunsch, endlich groß rauszukommen, Karriere zu machen. Was ist das an Impulsen in deinem Leben, wo du nicht weißt, ist das Gottes Reden oder nicht Gottes Reden? Der Heilige Geist wirkt eigenständig, ist eine Person, verherrlicht Christus, dient dem Reich Gottes. Eine ganz wichtige Sache. Der Heilige Geist, wir können den Geist Gottes und seine Wirkungen nicht machen. Und das macht uns Schwierigkeiten. Wir können das Ding nicht chemisch zusammensetzen oder mit irgendwelchen Schrauben zusammenschrauben. Der Geist Gottes wirkt, wann er will. Und er weht, wann er will. Das, was wir tun können, ist nur den Zeitpunkt zu verpassen und ihm dann blockierend im Weg zu stehen. Das können wir. Wir können nicht Geistliches machen, das muss der Geist Gottes schon selber. Aber wir können da, wo es plötzlich wirkt, wo es plötzlich vorangeht, können wir im Wege stehen. Also wenn Gott die Israeliten aus babylonischer Gefangenschaft herausführt, können wir sagen, ich habe nicht die richtigen Schuhe dafür. Für diesen weiten Weg. Und zurückbleiben. Ja, solche Sachen geht. Wenn Gott Dinge öffnet, Türen öffnet, kann ich den Moment verpassen, wo Gott die Türen öffnet und ich bleibe an der langen Wüstenwanderung und 1000 Kilometer durch die arabische Wüste. Hätte Gott das nicht einfacher, ich würde gerne nach Norden und nicht nach Süden ziehen, habe nicht die richtigen Schuhe dabei, außerdem sind meine Kinder ganz klein, was soll ich da? Ist das zerstörte Stadt, sollen doch andere Leute das aufbauen? All diese Dinge sind ja dann Blockaden in dem Weg, wenn Gott Türen öffnet. Wir sollten uns davor hüten, mit der Brechstange die Türen Gottes zu öffnen. Aber wenn er sie öffnet, können wir vorstehen und sagen, oh, ich gehe nicht durch. Ist mir viel zu anstrengend. Gottes Geist ist ein eigenständiger Geist, aber seine Wirkung können wir nicht machen, wir können es höchstens blockieren. Der Heilige Geist wirkt Frucht. Und Früchte brauchen Zeit. In einer Ellenbogengesellschaft, wo Zeit Geld ist, ist das eins der größten Schwierigkeiten, auf Frucht zu warten. Bananen in Südamerika werden auch unreif gepflückt und dann nach Deutschland gebracht und müssen dann mit irgendeinem Gas begast werden, damit sie dann schnell nachreifen. So sind wir heute. Früchte, damit sie richtig süß werden und reif werden, brauchen Zeit. Wenn Gott in seinem Wort sagt, das, was der Geist Gottes wirkt, hat mit Frucht zu tun, dann macht das deutlich, dass das auch Zeit braucht. Dann ist das etwas, was ausreifen muss. Und wenn der Geist Gottes in dein Herz hineinspricht und deinen Charakter verändern will, dann braucht das Zeit. Und wenn er dich stabil werden lassen möchte von deinem Charakter her, braucht das Zeit. Herr, schenk mir Geduld, aber bitte sofort, das geht nicht. Und wenn er in deinem Herzen Geduld schaffen möchte, dann wird er dich immer wieder in Situationen hineinführen, wo du diese Geduld lernen wirst. Wo wachsen die Muskeln? Nicht beim Zuschauen für andere bei der Arbeit. sondern indem du selber anpackst. Geduld lernt man an den Stellen, wo man diese Geduld braucht. Man kann dafür beten, aber Gott wird dich in Situationen hineinschicken, wo das geschieht. Der Heilige Geist wirkt Frucht. Diese müssen und dürfen reifen. Es ist der Heilige Geist und nicht der Eilige Geist. Und das hat mit Heiligkeit Gottes zu tun. Das hat mit Ruhe, mit Frieden zu tun, mit Geborgenheit und nicht mit Geschwindigkeit. Die Entscheidung des Kyros, ich lasse sie frei und ich gebe ihnen den Schatz mit, das ist ruckzuck und fertig. Da ist plötzlich die Tür auf und keiner weiß warum. Heiliger Geist wirkt Frucht. Früchte haben ihre Zeit zur Ernte. Wie kann ich mit dem Geist Gottes umgehen? Lade den Heiligen Geist bewusst, ganz bewusst in dein Leben ein. Das ist die zweite Folie. Das geschieht einmalig und erstmalig bei Bekehrung und Wiedergeburt. Jesus sagt dem Nikodemus, wir müssen von Neuem geboren werden, sonst können wir das Reich Gottes nicht sehen. Das ist etwas, das können wir nicht machen, aber wehe dem Christen, der nicht den Geist Gottes in sich hat. Wenn das neue Leben, was Gott schenkt, nicht in dir geboren ist, neu geboren ist, er sich entfaltet. Christsein ist nicht nur Tradition. Ich gehe irgendwohin in eine Gemeinde und Kirche und wärme dort den Sitzplatz, sondern das hat damit zu tun, dass Gott neues Leben in dich eingepflanzt hat. Das versucht Jesus dem alten Nikodemus beizubringen. Und er fragt dann die Frage, wie kann neue Geburt aussehen? Muss ich wiederum in den Leib meiner Mutter eintauchen, um wieder geboren zu werden? Wie soll denn das gehen? Meine Mutter ist ja schon längst tot. Aber das, was Jesus deutlich machen will, hat damit zu tun, dass das neue Leben neu geboren werden möchte, in mich, in mein Herz hinein. Leben von Gott her in mein Herz. Lade den Geist Gottes in dein Leben ein. Am Anfang des Lebens mit Gott und dann jeden Tag. Ganz neu. Herr, du weißt, was heute auf mich zukommt. Ich bitte dich, ich lade dich ein, neu an diesem Tag in mein Leben hineinzukommen, mich zu erfüllen. Du kennst die Entmutigung, die auf mich wartet. Schenk du mir den nächsten Schritt mit dir. Ganz bewusst darum beten. Zweitens, schaffe Raum in dir, wo der Geist Gottes zu Hause ist. Der Geist Gottes ist nirgendwo da zu Hause, wo unheilig ist, was auch immer das heißt. Aber oft wissen wir hundertprozentig genau, was in unserem Leben heilig und was unheilig ist, garantiert. Du weißt ganz genau, was nicht geht in der Gegenwart Gottes. Und das spürst du und das spürt der Heilige Geist. Schaffe Raum in dir, wo der Heilige Geist zu Hause ist. Beseitige Blockaden. Es hat mit Schuld vor allen Dingen zu tun. Dinge, die du vielleicht dein Leben lang vergraben hast oder die gestern erst passiert sind, was auch immer. Geh hin und versöhne dich zuvor, sagt Jesus, bei der Versammlung vor dem Altar. Lass das auf dem Altar liegen, geh zunächst mal hin und versöhne dich mit ihm und mit ihr und dann kannst du wiederkommen. Beseitige das, wo du den Heiligen Geist jedes Mal wieder rauskomplimentierst aus deinem Leben. Das hat mit Vergebung zu tun, mit innerer Heilung. Das hat mit Umkehr zu tun, mit der Ausrichtung deines Lebens. Wenn du nicht die gleiche Ausrichtung hast, wie der Heilige Geist ausgerichtet ist, wirst du immer in Konflikt sein. Wenn du nicht ausgerichtet bist auf die Verherrlichung Christi, sondern auf die Verherrlichung deiner Person, wirst du immer in Konflikte geraten. Und jedes Mal, wenn du Erfahrung mit dem Geist Gottes machst, wird es am nächsten Tag wieder weg sein. Lass dich ausrichten, so wie ein Schiff ausgerichtet wird am Kompass. Wenn du ausgerichtet bist auf das, worauf der Heilige Geist ausgerichtet ist, dann wirst du mehr und mehr verändert werden in sein Bild hinein. Der Heilige Geist wird von Christus nehmen und ihn verherrlichen. Der Heilige Geist wird dich immer so führen, dass du das Reich Gottes baust und nicht zerstörst und nicht ein Irrlicht bist in der Gemeinde oder im Reich Gottes, wo auch immer, sondern dass du konstruktiv Dinge voranbringst. Fördere die Früchte des Heiligen Geistes. Das heißt Frieden, Freundlichkeit, das Dienen, die Ehre Gottes. Im Galater 5 ist noch eine ganze Menge aufgeführt. Ich habe jetzt nur ein paar rausgenommen. Aber damit hängt es zusammen, die Früchte, die der Geist Gottes wirken will. Ernähre deinen geistlichen Menschen. Wenn ein neugeborenes Leben in dir angefangen hat, ist es deine Verantwortung, wie es wächst und atmet, oder? Du kannst dieses neue Leben in deinem Herz erwürgen. Du kannst ihm nichts zum Atmen geben, du kannst ihm nichts zum Essen, zum Kauen geben. Das Lesen in der Bibel und das Gebet ist wie Nahrung und Atmen. Du kannst das neue Leben in dir verhungern lassen und ersticken lassen. Diese Freiheit haben wir. Keine schöne Freiheit, aber das ist uns möglich. Wenn du möchtest, dass das wirklich kräftig wird, sodass es dein eigenes Leben trägt und deine eigene Seele trägt, dann beatme das, bete, rede mit Gott. Denn lies in der Bibel, gib ihm Nahrung, was zum Kauen. Such die Gemeinschaft des Leibes Christi auf, denn da ist er zu Hause, da fühlt er sich wohl. Wenn du irgendwo anders bist, Dinge tust, die mit Christus nichts zu tun haben, dann darfst du dich nicht wundern, dass da wenig oder keine Früchte sind. Dass du immer noch ein unregelmäßiges Verb bist, irgendwie, irgendwo. Ernähre deinen geistlichen Menschen. Mach dich mit dem Wesen und der Arbeitsweise des Heiligen Geistes vertraut. Das ist die nächste Folie. Der Heilige Geist formt den Charakter des Christen, das Wesen Christi wird deutlich. Gut, da müsste man lesen, was für ein Wesen hat Jesus. Er geht auf Sünder zu, versucht ihnen goldene Brücken zu bauen. Er geht auf Menschen zu, auf die sonst niemand zugeht, versucht ihnen goldene Brücken zu bauen. Und da, wo jemand nicht will, sagt er schon auch klar, so nicht, folge mir nach oder eben nicht. Der Heilige Geist formt den Charakter des Christen. Der Heilige Geist redet und wirkt in der Stille. Wenn du nie in der Stille bist, wirst du das Reden des Geistes Gottes nicht hören. Unsere Gesellschaft ist laut. Das heißt, wir müssen schauen, dass wir genügend Räume haben, wo wir Stille haben, damit wir das Reden Christi, das Reden des Geistes Gottes hören. Hast du nie oder selten Raum der Stille, wirst du das nicht hören. Da wird Gott in dir nicht reden können, weil so viel anderes redet. Er spricht ins Herz. Manchmal geht das auch außerhalb. Ich bin manchmal ein bisschen neidisch auf ehemalige oder Moslems, die heute noch Moslems sind. Wenn Jesus ihnen begegnet in Träumen, in Visionen, in Hörwundern, das wünsche ich mir auch. Aber häufig ist das so, wie es hier eben steht. Er wirkt in unser Herz hinein. Selten mal, jedenfalls für mich oder für uns, dass man Christus direkt in einer Vision oder in einem Sehen, in einem Hörwunder begegnet. Er spricht in das Herz hinein. Der Geist Gottes lässt immer die Freiheit zur Entscheidung. 18 Jahre baut Israel nicht weiter. Er lässt ihnen jedes Jahr, jeden Monat, jeden Tag die Freiheit, wieder mal nichts zu tun. Und er wartet. Und er wartet und er wartet und er wartet. Er lässt dir immer die Freiheit, obwohl der Auftrag ist, ihr sollt's aufbauen. Und er lässt die Freiheit, es nicht zu tun. Die 80 Jahre, die wir hier auf der Erde sind, Gott lässt uns die Freiheit, ihm nicht zu gehorchen. Unser ganzes Leben. Abrechnung ist dann. Aber während dieser Zeit hier sind wir in Freiheit. Das heißt, der Geist Gottes wird immer auch gentleman-like mit dir umgehen. Möchtest du heute Christus gehorsam sein oder lieber nicht? Und wenn du zu oft sagst, ach, lieber heute nicht, ich mach heute was anderes. Ja, er lässt die 18 Jahre, nicht? Und das steht auch noch im heiligen Wort Gottes, das haben die nicht aussortiert und gesagt, ah, das macht man lieber gar nicht hören. Das lässt er nicht raus, sondern der macht es deutlich, so arbeitet der Geist Gottes und selbst das heilige Volk Gottes, 18 Jahre machen sie nichts. Und dir gilt genauso die Freiheit, aber auch der Mensch neben dir, entweder deine Söhne und Töchter oder deine Frau und deine Kinder oder dein Ehemann oder deine Nachbarn, wenn sie Christen sind und in der gleichen Gemeinde sind. Da möchte man manchmal mit der Brechstange die 18 Jahre halbieren oder was auch immer. Lass ihm Zeit. Das Werkzeug, was uns Gott in die Hand gibt, ist nicht die Brechstange. Bestenfalls das Wort Gottes. Gott wirkt durch seinen Geist und nicht durch unsere Methoden. Der Heilige Geist lässt die Freiheit zur Entscheidung. Der Heilige Geist arbeitet mit dem Menschen und im Menschen, niemals gegen ihn. Der Pharao, der wird verhärtet, weil er verhärtet ist und wird nachher beseitigt. Aber das ist eine der ganz wenigen Stellen, wo man sagen kann, dass Gott gegen einen Menschen gearbeitet hat. Normalerweise wartet Gott und wartet. Und wenn sich in deinem Herzen nichts bewegt, dann wartet er. Aber die Lektion, die du lernen musst, die musst du lernen, da bleibt er davor stehen. Da bleibt er davor stehen. Der Heilige Geist arbeitet immer mit und im Menschen, nicht gegen ihn. Sein Wirken kann blockiert werden. Das sind einige wenige Thesen. Es gibt sicherlich viel mehr, die man über das Wirken des Geistes Gottes sagen kann. Aber wenn ich den Geist Gottes wirken lasse und plötzlich wahrnehme, Herr, so wie du das und das geregelt hast, so hätte ich das nie geschafft. Wenn man staunend vor dem Handeln Gottes steht und bekennen muss, ich bin wie ein Träumender, das hätte ich mir nie erträumt. Du hast Dinge bewegt, die hätte ich nicht mal in der Reichweite meiner Brechstange gehabt. Es gibt keinen schöneren Moment, als wenn man das Handeln Gottes selber wahrnehmen kann. Wenn Dinge geschehen, ja, die eigentlich nur durch Gebet sich verändern lassen. Wenn man Gott beim Handeln zuschauen kann, es gibt nichts Schöneres. Das wünsche ich mir für uns als Gemeinde, für uns hier in Mülheim, dass wir wahrnehmen, dass Gott die Herzen bewegt. Und dass wir ihm Raum geben. Herr, wo stehe ich dir im Wege? Mach mir das deutlich. Wo stehe ich dir im Wege und du möchtest mich losgehen lassen und ich lamentiere, dass ich nicht die richtigen Schuhe anhabe und dass mir der Weg zu weit wäre und dass ich sowieso nicht gerne zu Fuß gehe. Und Gott möchte, dass ich ins Heilige Land mich aufmache. Möge Gott unsere Herzen verändern. Lasst uns miteinander beten. Wer betet mit uns?